Das war die abenteuerlichste Busfahrt, die ich in meinem Leben jemals erlebt habe. Und ich bin quer über den Balkan mit Bussen gefahren. Das war nichts im Vergleich. Es war auch mein erstes Mal Greyhound. Man kann es nur glauben, wenn man es sieht. Die Leute sind dann irgendwann ein wenig durchgedreht. Und dann haben da zwei Mädels, die da gemeinsam unterwegs waren, sich von dem Dritten, den sie dort getroffen haben, im Bus tätowieren lassen. Vor uns.
Herzlich willkommen zum Off the Path Reisepodcast. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Heute haben wir Ralf zu Gast vom Geschichtspodcast Déjà Vu. Ralf ist Historiker und betreibt seit 6 Jahren seinen Podcast, in dem er spannende historische Themen aufarbeitet und erzählt. In dieser Folge berichtet Ralf von seinem 8-wöchigen Roadtrip durch die USA. Vor allem durch den Süden und Mittleren Westen, den er im letzten Herbst unternommen hat. Diese Reise führt ihn tief in die Geschichte der Cherokee und dem tragischen Kapitel des Trail of Tears. Er nimmt uns mit auf eine Reise durch die Zeit, bei der er die Vertreibung der Cherokee nach Oklahoma nachverfolgte und uns von den unterschiedlichen Gemeinschaften der Cherokee erzählt, die er auf dem Weg getroffen hat. Wir erfahren, wie diese Menschen trotz ihrer tragischen Vergangenheit heute leben und welche Unterschiede es zwischen den Cherokee in North Carolina und Oklahoma gibt. Seid gespannt auf eine faszinierende Mischung aus Roadtrip-Erzählungen und historischen Einblicken. Bleibt dran und taucht mit uns ein in die bewegende Geschichte der Cherokee. Bevor wir mit der heutigen Folge anfangen, ein kleiner Hinweis in eigener Sache, denn die Zeit rennt. Im Januar findet unsere nächste Reise nach Finnisch Lappland statt und wir haben noch einige Plätze frei. Wer hat Lust auf eine Woche voller cooler Abenteuer, im wahrsten Sinne des Wortes? Gemeinsam fliegen wir von Helsinki nach Rukakusamo, wo wir vom Flugzeug auf Schneemobile direkt am Flughafen wechseln und 40 Kilometer durch verschneite Wälder und über gefrorene Seen in unser Hotel fahren, nur um dann in einen Trockenanzug zu wechseln und Arctic River Floating auszuprobieren. Das zu beschreiben ist sehr schwer. Es ist ein Mix aus Therapie und Schwerelosigkeit. Besser kann ich es nicht beschreiben, lasst euch einfach überraschen. Am zweiten Tag geht es auf eine Schneeschuhwanderung und wir lernen viel über Flora und Fauna lernen und schlafen in Glashütten mit hoffentlich Blick auf die Nordlichter. Und apropos Nordlichter, wir haben fast jeden Tag die Chance, sie zu sehen, wenn das Wetter mitspielt. Letztes Jahr haben wir sie an 3 oder 4 Tagen von 7 gesehen, also sehr, sehr gut. 2024 war ein sehr gutes Jahr für Nordlichter und 2025 soll es ebenfalls werden. Am nächsten Tag geht dann die 3-tägige Hundeschlittentour statt und ich sage es euch, das ist der absolute Wahnsinn. Ihr bekommt ein eigenes Team, bestehend aus 4 Hunden, um ihr euch die nächsten 3 Tage lang kümmern müsst. Gemeinsam werdet ihr 100 Kilometer durch diese unwirkliche Landschaft fahren und in Wildnishütten ohne fließend Wasser und Strom übernachten. Und ich sage mal ihr, aber eigentlich meine ich uns, also wir zusammen, weil ich bin ja auch dabei. Und es wird der Wahnsinn. Wasser holen wir aus Eislöchern, die wir selber schlagen. Und damit betreiben wir auch die Dampfsauna, kochen und natürlich trinken wir daraus auch. Mittagessen verbringen wir draußen in der Natur. Dafür machen wir ein Lagerfeuer im Schnee, grillen Würstchen, auch vegetarisch natürlich, und lehnen uns auf Rentierfellen, die wir auch dabei haben, und etwas isolieren, zurück und genießen einfach diesen Moment, in Finnland zu sein. Sounds good? Dann meldet euch bitte an. Für die nächsten 4 Plätze könnt ihr euch 200 Euro sparen. Also statt 3.695 kostet die Reise aktuell in Anführungsstrichen nur 3.495. Das ist Finnland, da kostet ein Bier 10 Euro, deswegen ist es auch einfach echt teuer. Aber jeder Euro lohnt sich. Es wird eine geniale Reise, glaubt mir. Und ich kann euch jetzt eine Frage schon beantworten, die ihr euch vielleicht stellt. Wie ist das eigentlich mit der Kälte? Und ich bin schon bei minus 15 Grad in Finnland gewesen. Ich bin auch schon bei minus 28 Grad in Finnland gewesen. Ihr bekommt die passende und richtige Kleidung von uns gestellt für alle Abenteuer. Und wir haben schon Leute da gehabt, die haben eine Kälteallergie gehabt. Die waren getestet auf plus 16 Grad. Bevor sie Erfrierungserscheinungen bekommen haben. Und selbst die haben es überlebt, noch nicht mal überlebt, sondern sie haben sogar ein zweites Mal gebucht. So sehr haben sie es geliebt und so wenig haben sie gefroren. Also müsst ihr wirklich keine Angst haben. Es ist eine geniale Reise. Infos findet ihr auf www.offthepath.com/Gruppenreisen und ihr könnt mir natürlich jederzeit schreiben, wenn ihr Fragen dazu habt. Einfach an sebastian@offthepath.com oder auf Instagram unter offthepath. So, nun geht's aber mit milderen Temperaturen in den USA weiter mit Ralf. Moin Ralf, schön, dass du da bist.
Ja, hallo Sebastian, freut mich hier zu sein. Sehr cool.
Endlich wieder ein Podcaster zu Gast. Ihr seid immer perfekt ausgestattet oder wir Podcaster sind ja immer perfekt ausgestattet. Die Tonqualität sollte kein Problem sein, solange das Internet mitspielt. Du bist im schönen Österreich.
Ja, irgendwie häuft sich das bei dir gerade. Ne? Ich habe gerade gestern noch die Folge mit Fabian aus Salzburg gehört. Jetzt schon wieder Österreich. Ja. Ich sitze hier im Süden Österreichs, schön sonnig, aber leider ja. Wie in Deutschland auch, ne? Kupfer-Internet. Schauen wir mal, ob meine mobilen Daten hier mitspielen.
Ja, kriegen wir schon irgendwie hin. Ich habe auch nur dank Elon gutes Internet im Norden Deutschlands, in einem Grüße sehr bevölkerten raus. Gebiet, aber so ist das nun mal.
Ja.
Du betreibst den Geschichtspodcast Déjà-vu und als Teil deines Podcasts warst du halt in den USA unterwegs, hast einen Roadtrip gemacht. Erzähl mal ein bisschen darum, worüber sprechen wir heute?
Ja, Teil des Podcasts. Ne? Natürlich, es war schon auch ein bisschen, oder es war in erster Linie eine private Reise. Sind wir mal nicht so, ne? Ich wollte da einfach hin. Aber natürlich habe ich die Chance, du weißt ja, wie das ist, gleich mal wahrgenommen. Man muss ja schauen, wo man mit dem Content bleibt und wenn man schon so spannende Dinge erlebt. Und Geschichte ist ja da auch ein dankbares Thema, ne? Wenn man irgendwo hinreist. Man findet schnell spannende geschichtliche Anekdoten, die man da auch erzählen kann oder Zusammenhänge. Ja, und die Reise war die, dass ich Lebenstraum ist immer so ein starkes Wort, aber schon sehr, sehr lange, sage ich mal, nach Nordamerika wollte. Länger, also ich war in den USA zwar schon, aber so die Klassiker, ne? Ich war in New York mal, so mit meiner Mutter schon vor 15 Jahren oder so. Ich war danach mal Westküste, aber auch nur 10 Tage. Und jetzt haben wir mit einem Freund gesagt, ja komm, lass uns doch mal das dazwischen machen. So das in Anführungszeichen echte Amerika, wie es dann die Leute von dort vielleicht sagen würden. So die Flyover States und vor allem auch den Süden. Weil das, glaube ich, Orte sind, die, oder weiß ich, Orte sind, die zumindest in Europa ja oft nur sehr mythenhaft bekannt sind. Ne? Man kennt dann irgendwie so Gone with the Wind oder irgend sowas. Ne? Hat dann so gewisse Vorstellungen natürlich, die hatten wir auch. Und das wollten wir uns halt mal anschauen. Und daraus ist die Idee entstanden, dass wir dann letzten Herbst für ja doch ziemlich genau 8 Wochen, 2 Monate dann dort unterwegs waren mit einem Freund von mir.
Du hast gerade die Flyover States genannt, ein beliebter Begriff, weil man halt eben über diese Staaten meistens einfach nur drüber fliegt und die meisten Leute sich halt eben nur für die West- oder Ostküste interessieren. Bei euch ist das anders. Ihr seid allerdings, ihr habt an der, mal kurz überlegen, an der Ostküste habt ihr gestartet, ne?
Genau, ja.
Und seid dann über mit dem Mietwagen so langsam Richtung Süden gefahren. Dein Podcast, nochmal ganz kurz dazu, ist ein Geschichtspodcast, ne? Du bist Historiker.
Genau, ich bin Historiker und ich mache jetzt, ich weiß gar nicht, wie lange du jetzt Off the Path machst. Ich glaube, wir sind
zu lange.
Also ich bin seit 2018 dabei, auch zu lange.
Nee, ich glaube 16, wenn ich mich richtig erinnere.
16 noch.
Ich bin mir nicht so ganz sicher.
Und Blog also, natürlich noch länger, ne?
Ja. Blog ist 11 oder 12 Jahre. 13 Jahre, ich weiß nicht, irgendwie sowas.
Ja, es ist krass. Ja, es ist bei mir ähnlich, fühlt sich schon ewig an. Also ich habe jetzt so 6,5 Jahre diesen Podcast, ich habe die Geschichte, genau. Ich habe Geschichte studiert vorher und ja, wie es halt so ist, ne, man fängt dann mit so einem Hobbyprojekt natürlich dann an und inzwischen ist es auch irgendwie mein Beruf geworden, wo ich natürlich sehr dankbar dafür bin. Das ist schon eine Gelegenheit, die man jetzt nicht so selbstverständlich nehmen darf und habe auch immer noch sehr viel Freude dran, auch wenn natürlich viel bürokratische und Business-Hürden dazukommen, wenn man das dann versucht, irgendwo professionell aufzuziehen. Ja, aber sehr, sehr happy. Und ich mache da alle 2 Wochen eine Folge und mein Anspruch ist immer, ja, Geschichte erstmal breit gefasst, aber es muss irgendetwas Greifbares für die Gegenwart dabei rauskommen. Also ich bin jetzt keiner der Podcaster, die sich dann hinsetzen und einfach eine Geschichte von früher mal erzählen. Was natürlich auch seinen Wert hat, aber ich denke mir so, ja, ich habe gerne ein Takeaway. Also versuche ich da immer etwas zu finden, was die Welt von heute erklärt letztendlich. Und ja, gerade die USA sind da, glaube ich, ein recht dankbares Thema, weil ja, es ist halt doch immer noch, wird sich vielleicht ändern in unserer Lebenszeit, aber immer noch der einflussreichste Staat auf der Welt, ne? politisch, kulturell, und um da mal mehr darüber zu erfahren, und na, die Geschichte ist ja dort nicht so alt, ne? Da geht man 150 Jahre zurück und ist schon an den Wurzeln fast. Das hat alles seine Einflüsse hinterlassen und seine Spuren, und ja, das versuche ich im Podcast eben auch zu machen, und das versuche ich auch selbst zu lernen, deswegen fliege ich ja an solche Orte.
Ja, du hast gerade gesagt, 150 Jahre gehen wir zurück. Ich glaube, die Geschichte, die heute besprochen wird, die geht ein bisschen weiter zurück, fast 200 Jahre, ich glaube.
Jetzt bald, ja.
So um die 1830er spielt sich das Ganze ab, was du da so recherchiert hast und was du da so erlebt hast. Erzähl mal so, vielleicht kannst du ein bisschen zusammenfassen, worum es so grob gehen wird in dieser Folge.
Ja, gerne. Also jetzt abseits der Reise selbst, die natürlich jetzt nicht nur das so als Fokus hatte, hat uns immer wieder, und das war ja so halb geplant, ne? Also teilweise geplant, teilweise sind wir da auch wirklich drüber gestolpert, weil die Spuren davon in der Region wirklich ja überall anzutreffen sind, haben uns da die ja einerseits Cherokee ganz speziell, also Native Americans, sind mir da immer wieder untergekommen, und da habe ich auch einige oder konkret einen Zweiteiler zu gemacht. Und natürlich in Verbindung mit den Cherokee ist da immer dieses große Wort, das da mithängt, Trail of Tears, oder drei Worte. Ja. Und was wir dann mehr oder weniger als Nebeneffekt, also das war jetzt nicht der Grund für unsere Route, aber es hat sich so ergeben, dass wir mehr oder weniger in einem ähnlichen Gebiet gestartet sind, wo das, ja im Englischen sagt man Ancestral Homeland, ne, also die ursprüngliche Siedlungsgebiet der Cherokee war. Das ist im Südosten der heutigen USA. Man kann sich vorstellen, wenn man so eine Karte sich hernimmt, North Georgia, South Carolina, North Carolina, dieser Südosten von Tennessee, aber auch noch bis rauf Richtung Kentucky und so in die Appalachen. Da haben wir gestartet, und die Cherokee, wie viele andere Native Americans, wurden dann in den 1830ern ja, man muss sagen, vertrieben. Damals war der Blick der amerikanischen Regierung, dass man da einen Deal ausgehandelt hätte, aber ja, das war eher mit sehr viel Druck. Und die wurden dann letztendlich in das verfrachtet, was man damals Indian Territory genannt hat und was heute in seinem Kern halt noch Oklahoma ist. Und da haben wir mehr oder weniger geändert, beziehungsweise haben wir in Texas geändert, aber waren dann knapp davor noch in Oklahoma. Das heißt, das haben wir mitverfolgt. Und wenn man da ein bisschen mal das Gespür dafür bekommt, für diese Geschichte, und dem man ein bisschen da Bewusstsein mitbringt, dass das eben so stattgefunden hat und wo, dann fällt einem wirklich an der ganzen Route immer wieder mal was auf, ne? Also Amerika oder die USA sind ja relativ gut darin, auch wenn wenige Leute sich das anschauen, glaube ich, oder lesen, historische Marker aufzustellen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man da irgendwo einen Highway entlang fährt. Interstate ist was anderes. Aber an einem alten Highway, da alle 5 Meilen ist da irgendwann mal ein Schild, Historical Marker 400 Yards oder was auch immer. Und da findet man unter anderem natürlich sehr viel so Bürgerkriegssachen und so weiter, aber immer wieder auch Bezüge darauf. Mal eine Brücke hier, wo damals noch keine Brücke stand, aber halt ein Crossing war, wo vor allem Cherokee und andere über, ich glaube, der Tennessee River war es zum Beispiel in Chattanooga, gekreuzt sind. Es gibt dann irgendwann später noch so einen State Park am Mississippi, wo ganz Ähnliches war. Also man kann das richtig nachverfolgen und dann auch ein bisschen ein Gespür für die Route bekommen, auch wenn wir nie nicht ganz genau 1:1 nachgefahren sind. Darum ging es ja nicht, ne?
Aber ihr habt extrem viel erlebt und gesehen und viele dieser historischen Marker halt entdeckt. Allein dieses Crossing, was du gerade gesprochen hast, da sind ja auch wahnsinnig viele Cherokee bei gestorben, weil es so unglaublich gefährlich ist. Und dieser Marsch, der ist ja auch 1500 Meilen mussten sie, glaube ich, zurücklegen, und irgendwie 4000 sind dabei gestorben, irgendwie sowas. Also du wirst es erklären. Ich habe mich ein bisschen so eingelesen in die ganze Geschichte, und es ist wahnsinnig spannend. Lass uns mal am Startpunkt eurer Reise beginnen. Wohin seid ihr geflogen und was habt ihr da gemacht?
Ja, hingeflogen sind wir nach Atlanta. Man hat im Prinzip ja zwei Möglichkeiten, ne? Wir wussten, wir wollen an der Ostküste, aber schon im Süden starten, und wir wollen dann halt im Süden bleiben, ne? Das heißt, entweder wir fliegen nach Texas und fahren zurück oder eben umgekehrt. Und wir haben uns dann gedacht, ach komm, auf dem Weg hin ein paar Stunden weniger fliegen, einmal weniger umsteigen. Ist jetzt auch nicht so unelegant. Ja, und wir sind dann eben von Wien über Paris nach Georgia geflogen und hatten da ja in der Planung schon eine ungefähre Routenplanung so vor Augen. Na, wir haben auch einen Mietwagen schon mal gebucht. Das hat sich dann aber ziemlich schnell ja, eigentlich in Luft aufgelöst. Also man kennt es ja ab und zu, ne? Das wusste ich jetzt von den USA jetzt nicht. Wir haben da über Expedia einen Mietwagen gebucht von Georgia, gleich für alle 8 Wochen Rückgabe in Texas. Und uns wurde dann online da auf Expedia gesagt, ja, das kostet $3,000. Dachten wir, ja, $3,000 für 8 Wochen, das zu zweit, ne, kann man schon machen. Hat sich schnell rausgestellt und ist eine böse Überraschung nach einem doch recht langen Flug am Schalter, dass das so nicht ganz stimmt. Und wir dann nochmal 2.500 obendrauf hätten zahlen müssen für irgendwelche Versicherungen und für Return in a different state und so weiter. Ne? Also alles Mögliche. Da wird dann, wenn man woanders zurückgibt, als man ausleiht, hat diese Firma zumindest, ich nenne jetzt mal keinen Namen, ich glaube pro Tag über $10 nochmal obendrauf geschlagen. Ne? Das sind dann halt allein schon da. $600 dafür, ne? Also es war dann schon ein bisschen ein schweres Ankommen so und haben dann eigentlich relativ spontan einfach unsere Pläne mal geändert, sind dann einfach nach Atlanta reingefahren. Ich weiß nicht, warst du mal in der Ecke?
Nee, außer am Flughafen, aber das gilt nicht.
Nee, ja, ist wahrscheinlich, ja. Vor allem warst du dann nur in AC, ne? Georgia ist, wie man sich's vorstellt. Ich muss dazu sagen, es war Mitte September, als wir da hingeflogen sind. Das ist quasi noch Hochsommer. Dort, ja, hat eigentlich durchgehend 35 Grad und 90% Luftfeuchtigkeit. Wir wurden erstmal da so erschlagen, haben uns dann aber irgendwie mit Public Transport, der in Atlanta tatsächlich existiert, zu einem Airbnb durchgeschlagen und dann einfach mal neu geplant. Und sind dann zum Schluss gekommen, es macht viel mehr Sinn, immer so kleinere Runden zu fahren, mit einem Auto am gleichen Ort zurückgeben, dann schauen, wie man weiterkommt und am nächsten Ort wieder ein Auto ausleihen. Ja, und so ist es eigentlich dann gestartet. Also wir haben begonnen dann mit nur einer Woche mit einem Auto, mal so testweise, schauen, wie wir das denn so finden. Wir haben vorher auch mal drüber nachgedacht, ob man nicht vielleicht so per Anhalter fährt, aber das wäre dann in den USA doch ein bisschen unflexibel, wenn man immer irgendwo an einem Stadtrand landet und da gibt's halt dann nichts. Haben wir gesagt, lieber so. Und sind dann da gestartet und dann erstmal in so einer kleinen Runde Richtung Norden rauf. Die Unterschiede sind da schon mal wirklich gigantisch. Also man muss sich vorstellen, Georgia ist halt wirklich so Deep South, ne? Das ist flach. Man kann sich richtig denken, wie voll mit Plantagen und so weiter das mal gewesen sein muss. Das ist halt so klassisches landwirtschaftliches Gebiet, ne?
Wahnsinnige Tabakplantagen gab es da früher, ne?
Früher Tabak, genau. Und das wurde dann in den, ja, so ab Anfang des 19. Jahrhunderts dann langsam von Baumwolle abgelöst, genau. Ja. Baumwolle dann stärker über die Grenze rüber in Alabama noch. Genau, Tabak war so die erste, das war ja auch in Virginia so das erste richtige Cash Crop, ne? Genau, das war da auch. Zucker weiter südlich, soweit ich weiß auch. Natürlich extrem viel Sklavenarbeit, ne? Also man merkt das auch, also in Atlanta zum Beispiel, was ja jetzt nicht so untypisch ist in den USA, gerade in der Innenstadt, ist man oft dann doch der einzige Weiße, der da irgendwo unterwegs ist. Also auf den Straßen oder vor allem, und das ist ja so eine Tragik in den USA, wie sich das auch durchzieht, so sozioökonomisch, an Orten, wo eher ärmere Leute zusammenkommen. Also zum Beispiel Klassiker wären so Coin Laundries, ne? Also so Waschsalons. Da ist man dann halt eigentlich immer der einzige Weiße. Oder wenn man mal mit einem Greyhound-Bus zum Beispiel fährt. So, das fällt schon sehr auf. Da ist die Last der Geschichte schon relativ spürbar. Aber sobald man dann ein wenig in den Norden fährt, ändert sich das nicht nur landschaftlich, sondern auch ja so gesellschaftlich oder demografisch ziemlich schnell, weil Georgia ja doch im Süden da an die Appalachen rangrenzt. Und wir sind dann relativ schnell mal raufgefahren. Das ist dann so die Grenze zu North Carolina. Und die Appalachen sind ja für europäische Verhältnisse ein relativ kleines Gebirge, ne? Also das ist jetzt nicht irgendwie wie Rocky Mountains, das sind eher so Hügel, meist eigentlich bis ganz zur Spitze bewaldet und so. Aber riesen klimatischer Unterschied erstmal, ne? Locker mal 5 Grad weniger. Und plötzlich kaum noch AfroamerikanerInnen, sondern halt fast durchgehend Weiße, was sich historisch halt erklärt, weil dort gab es halt keine Plantagen, ne? Da war Sklaverei wirtschaftlich auch nie tragbar. Da sind dann später Minen entstanden, aber das war in einer anderen Zeit und das waren auch eher ja die armen Weißen dann halt, die dann da gearbeitet haben. Also da gigantische Unterschiede, ne? Ja, und prinzipiell sehr empfehlenswertes Gebiet auch. Also die Appalachen haben es mir sehr angetan. Da gibt's ja dann auch die einige Nationalparks da. Smoky Mountain wäre der ganz große. Der beliebteste Nationalpark in den USA nach Besucherzahlen. Also
okay.
Was aber, glaube ich, an der Lage liegt. Ne? Es ist halt einfach viel erreichbarer als diese ja mitten im Nirgendwo, irgendwo in Montana liegenden Sachen da im Westen. Ja, aber weil da kommt man halt von Washington DC oder eben von Atlanta, von Nashville innerhalb von ein paar Stunden hin.
Hätte jetzt gedacht, dass so Yosemite oder irgendwie sowas so der beliebteste ist, aber Smoky Mountain habe ich aber selten gehört.
Ja, es ist auch eigentlich, ich sag mal, für Leute aus Europa ist es vielleicht gar nicht so der spannendste, weil die Landschaft noch am vergleichbarsten ist mit Dingen, die wir dann trotzdem bei uns auch sehen. So, es ist halt ein Gebirge. Ne? Es ist sehr, sehr schön. Diese Smoky in Smoky Mountain macht auch irgendwie Sinn. Es ist immer so ein Dunst, der so über den Hügeln hängt. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr pittoresk. So bläulich oft das Licht. Also es ist schon sehr, sehr schön. Aber natürlich, ja, etwas in der Wüste von Utah oder in Montana oder auch sowas wie der Grand Canyon, das gibt's bei uns halt gar nicht. Ne? Das ist natürlich dann schon nochmal eine andere Hausnummer. Ich würde es mal auf die Lage schieben, dass der so beliebt ist. Ja, und dort sind wir dann auch das erste Mal auf die genannten Cherokee gestoßen. Und das ist eine richtig krasse Geschichte. Es gibt da nämlich in North Carolina, mittendrin in dem Gebiet, gleich am Rand des Nationalparks, Cherokee-Gebiet. Und das sind im Prinzip die Überbleibsel. Also es haben ja überall dort Cherokee gesiedelt, schon vor dem Ankommen der europäischen Kolonisatoren, ne? Und in den 1830ern bei dieser Vertreibung haben es, man kann es schwer sagen, uns wurde gesagt, oder ich habe dann auch so recherchiert, vielleicht an die 1000 von ihnen geschafft, nicht deportiert zu werden. Deren Land wurde dann trotzdem enteignet, ne? Also das ist jetzt nicht so, dass die da irgendwie Land gehabt hätten, aber diese 1000 Leute bzw. ihre Nachkommen konnten ein paar Jahrzehnte später, in den 1870ern muss es gewesen sein, vom Staat North Carolina Land zurückkaufen, was jetzt quasi deren Gebiet ist. Das heißt, es ist kein Reservat wie weiter westlich, weil Reservate sind ja Bundesgebiet und werden quasi übergeben, werden auch verwaltet von diesem neokolonialen Bureau of Indian Affairs, was ja wirklich ganz absurde Züge annimmt. Und das ist dort eben nicht so. Und trotz dieser unfassbar schweren Geschichte und gerade dann im großen Unterschied zu dem, wie schwierig es für viele Cherokee zum Beispiel in Oklahoma heute noch ist, hat sich das in North Carolina das heißt auch einfach nur Cherokee North Carolina, da inzwischen richtig krass gewandelt. Das sind, ich glaube, 17.000 Menschen dort. Die haben, wie sich's natürlich inzwischen sehr anbietet wirtschaftlich, da ein Casino aufgezogen. Und naja, wie gesagt, sehr viele Besucherströme da, die da vorbeikommen, allein wegen dem Nationalpark, dann das Casino nochmal dazu, viele Zentren in der Nähe. Die nehmen da gut Geld ein und zahlen die Hälfte davon als bedingungsloses Grundeinkommen aus an alle Stammesmitglieder.
Das ist krass, das habe ich gelesen, dass es wahnsinnig sozialer Stamm ist, ne? Wo sie sich halt einfach alle gegenseitig helfen.
Ja, das einerseits, genau, und dann eben schon auch strikte Zugehörigkeitskriterien. Ne? Also die halten das auch klein. Man muss, glaube ich, 50%, also einen Elternteil haben, der Mitglied war, sonst kann man da auch nicht Mitglied werden. Es reicht auch nicht, Cherokee zu sein und in Oklahoma zum Beispiel aufzuwachsen, da hast du keinen Zugriff. So. Also du kannst da hinziehen, aber du bist nicht Teil des Stamms, schon gar nicht im finanziellen Sinne. Was aber dafür sorgt, dass dann auf 17.000 Menschen diese Zahlungen wirklich enorm groß sein können, hängt ein bisschen vom Jahr ab natürlich, wie das Casino läuft. In Corona-Zeiten war das dann entsprechend auch weniger. Aber so in der Norm sind das im Jahr gut $20,000, die da pro Kopf rauskommen. Also das ist echtes Geld, ne? Und das so in
Zeiten. Das ist ja richtig, richtig gut. Also das ist ein gutes Grundeinkommen, auch in den USA. Also auch wenn da alles viel teurer ist und $20,000 nicht so mit unseren 20.000 Euro verglichen werden können. Wobei das ja auch ländliches USA ist, was auch nicht so teuer ist wie Metropol-USA. Aber das ist schon gutes Geld. Und du hast jetzt gerade aber gesagt, die Zugehörigkeit, 50%. Das heißt, man muss richtiger Cherokee Native sein, ne? Indianer darf man ja nicht sagen, sondern Native.
Ja, dort, man hört oft Indianer tatsächlich, ne? Das ist auch the Eastern Band of Cherokee Indians, nennen sie sich selbst. Also ja.
Okay.
Ja, schwierig, ne? Ist vielleicht ein bisschen wie mit dem N-Wort, lieber als.
Du bist aber du bist Historiker. Meines Wissens nach kommt der Begriff Indianer daher, dass Kolumbus der Meinung war, dass er in Indien gelandet ist und dann halt quasi die ganzen Einheimischen in Nordamerika Indianer genannt hat, oder?
Ja, beziehungsweise Indien ist nicht ganz richtig. Indien war so ein Überbegriff, ne? Deswegen gibt es ja auch Indochina und so weiter. Ne? Das war, also er hat nicht gedacht, dass er in dem ist, was wir heute als Indien verstehen.
Ich glaube,
hätte irgendwo in der Gegend südlich von Japan oder so sich vermutet. Aber ja, also er nannte das Indien und dachte deswegen, dass das ja, Indians sind. Ja,
und deshalb nennen Indios. Wir sie heute immer noch Indianer.
Es ist krass, ne? Und deswegen, es gibt ja auch immer noch diese Begriffe, was ja aus der Kolonialisierung dann später kommt, Unterscheidung East Indies und West Indies. Ne? Ja. Also die Karibik wird ja auch oft noch oder wurde lange als West Indies dann bezeichnet, im Gegensatz zum echten Indien beziehungsweise auch Indonesien und Co. als East Indies. Ja, ja, das ist also krass. Einfach nur, weil der irgendwie keinen Plan hatte, dass da noch was dazwischen liegt. Ne?
Krass, wie manche Begriffe über so viele Jahrhunderte bestehen bleiben und wir sie weiterhin nutzen, obwohl wir es besser wissen.
Ja. Oh, aber sie werden auch übernommen, ne? Das ist halt auch das
Interessante. Ja, genau.
Ne? Ja. So, weil es ja irgendwie auch eine Form von Bemächtigung vielleicht ist, dass man sich dieser Begriffe dann, diese Begriffe einnimmt. Ich denke, das ist bei der schwarzamerikanischen Bevölkerung ähnlich gewesen, dass man diesen negativen Begriff der anderen Gruppe oder der unterdrückenden Gruppe in dem Fall positiv für sich versucht neu zu gestalten. Vielleicht ist das da auch ein bisschen der Fall mit Indien, das weiß ich nicht. Also mir wurde dort gesagt, ich habe öfter nachgefragt bei verschiedenen Natives, was die jetzt irgendwie für richtig erachten. Ich habe nie die Antwort bekommen, dass jemand beleidigt wäre, wenn man jetzt Indien sagen würde. Sie meinten, Native Americans ist auch okay, First Nation gibt es inzwischen auch ein bisschen, aber am besten ist eigentlich, wenn man weiß, zu welcher Nation sie jetzt gehören und dann einfach sagt, hey, du bist jetzt ein oder eine Cherokee und dann, ich meine, wie oft muss man Leute ansprechen mit ihrer Zugehörigkeit, aber wenn man es tut, dann einfach Cherokee zu sagen, ist noch das Beste, was man da machen kann.
Werbung. Stell dir vor, du könntest deinen Alltag mit nur einem Knopfdruck einfacher machen und smarter gestalten. Und im Urlaub immer wissen, dass zu Hause alles in Ordnung ist. Mit den neuen smarten Schaltserien von Legrand. Seano with Netatmo für den Innenbereich und Plexo New with Netatmo für Feucht- und Außenbereiche ist genau das möglich. Stell dir folgende Szene vor. Du verlässt morgens das Haus, drückst einen Knopf und das Licht geht aus, die Rollläden fahren runter und die Heizung wird energiesparend eingestellt. Oder du kommst nach Hause und mit einem Klick ist alles genauso, wie du es willst. Licht an, Heizung auf Wohlfühltemperatur, Rollläden hoch. All das und mehr steuerst du ganz einfach über die Home und Control App, ob von zu Hause oder von unterwegs. Und mit dem My Home System lassen sich die bewährte Bettichino-Sprechanlage kombinieren und das alles ganz einfach über das Handy. Das alles ist sogar raumweise installierbar. Dank Zigbee 3.0 sind keine zusätzlichen Kabel nötig. Ideal für Renovierungen und Neubauten. Dank den 80 Design-Kombinationen der Seano-Reihe ist für jeden etwas dabei. Mach dein Zuhause smarter und sicherer mit Seano und Plexo New with Netatmo von Legrand. Weitere Infos findest du unter legrand.de. Werbung Ende.
Ja, okay. Ja. So, Cherokee wird übrigens bei Google Maps besonders umrandet in so einem leichten roten Kontur oder Schattierung, um halt eben diese Besonderheit hervorzuheben. Man findet es tatsächlich sofort, wenn man rauszoomt. Wie muss man sich die Gegend da vorstellen?
Ja, hügelig, sehr grün, wirklich eine sehr idyllische Gegend, muss man sagen. Also ich muss sagen, Cherokee, die Gegend selbst, war dann schon wieder ein wenig flacher, habe ich es wahrgenommen, als etwas weiter südlich, wo wir davor waren. Da hat es mir noch ein Stückchen besser gefallen. Das war so um Franklin in North Carolina, gleich an der Staatsgrenze zu Georgia. Aber immer noch sehr idyllische Gegend. Man sieht am Horizont schon ein wenig die höheren Berge, das Smoky Mountains dann hochgehen. Jetzt immer noch nicht gigantische Berge, aber das hat man wirklich einen schönen Blick. Sonst ein relativ kleines Gebiet. Also man ist da auch schnell durch. Ich habe jetzt die Meilen nicht parat. Lass es 20 sein, wenn es hochkommt, da mal durchzufahren. Und da ist im Prinzip so ein kleines Tal. Also es fühlt sich nicht eng an oder so. Also wie gesagt, sind ja keine allzu hohen Berge, aber es ist halt so ein Tal zwischen den Hügeln, da fließt ein kleiner Fluss durch, sehr, sehr idyllisch. Natürlich, es ist immer noch Amerika, ne? Also die Cherokee dort leben wie die allermeisten in Amerika auch, das heißt, jetzt allzu viel Wert auf schöne Häuser in diesen Suburb-Regionen, die sie dann trotzdem sind, legt man da jetzt nicht, also es ist schon ein bisschen same, same auch. Aber die Natur ist wirklich sehr, sehr hübsch, wie die ganze Region, also das ist diese südlichen Appalachen, die ich jetzt gesehen habe, sehen durch die Bank so in die Richtung aus. Angenehmes Klima auch, gerade da im Spätsommer oder eigentlich weiter südlich noch Hochsommer. Sehr angenehm da auch durchzufahren und abzuhängen. Und ja, Cherokee selbst ist dann schon relativ touristisch geprägt, muss man halt auch sagen. Also da ist jetzt nicht so, dass man da irgendwie viel Community-Gefühl mitkriegt als Außenstehender. Man kommt da rein, dann sind ein Haufen Restaurants, dann werden klassisch irgendwelche stereotypischen, in Anführungszeichen, Indianer-Utensilien verkauft. Ne? Da kann man dann Sandalen kaufen oder irgendwelche Klamotten oder so. Ja, klar, die nehmen halt auch
Gelegenheit wahr. Ja, die typische Kommerzialisierung der Geschichte dann halt am Ende auch.
Richtig, ja. Aber ein Museum gibt's, das ist gut. Das war nicht schlecht.
Okay, und ist das der Beginn des Trail of Tears?
Es ist einer der Orte. Also traditionell, man muss es relativ groß verstehen. Du hast ja Google Maps offen. Ich würde es auch allen, die sich da interessieren und zuhören, empfehlen, einfach mal kurz Google Maps zu öffnen. Das Cherokee-Gebiet war wirklich riesig. Also du fängst dann nördlich von Atlanta in Georgia eigentlich schon an und stellst dir dann so einen Kreis vor, eben über dieses Cherokee in North Carolina, so im Nordosten rauf. Dann rein nach Tennessee dort, so um Knoxville rum. Und dann sogar noch ein bisschen im Norden rauf Richtung Kentucky rein und dann halt wieder runter so über Chattanooga in Tennessee wieder zurück nach Georgia und sogar noch so ein Zipfel von Nordost-Alabama. Also all das war Cherokee-Gebiet. Und die Hauptstadt der Cherokee damals, das ist New Echota, wie der Name schon sagt, war auch eine neue Stadt, also die wurde 1800 gegründet plus minus und dann schon eben in den 1830ern wieder geräumt. Die ist im heutigen Nord-Georgia, also das ist ein wenig weiter südwestlich von dem heutigen Gebiet. Der Grund, dass sie dort sind, ist einerseits, also dass sie heute dort sind, ist einerseits, dass es natürlich Teil dieses Homelands war, aber es war halt auch einfach der Teil, wo man sich erstens besser verstecken konnte damals während dem Trail of Tears, weil es halt hügeliger war und später war halt da die Gelegenheit irgendwo da von North Carolina das zu kaufen und dann hat man zugegriffen. Also das ist jetzt nicht das gesamte ursprüngliche Gebiet, aber Teil davon, ne?
Auf jeden Fall, du hast es gerade sehr, sehr gut beschrieben und visuell beschrieben, weil es war sehr, sehr interessant, das jetzt also einmal durchzugehen auf Google Maps. Und ich meine, du hast gerade gesagt, das Teile aufzukaufen, Land aufzukaufen. Es gab ein Abkommen von Präsident Andrew Jackson. Mhm. Die haben für 5 Millionen Dollar damals, was ja damals auch sehr, sehr viel Geld gewesen ist, aber halt eben, wenn man sich anschaut, was die da gekauft haben, ist es nichts gewesen. Haben die dieses Land gekauft und die Einheimischen, die Natives, vertrieben und das ist halt der Beginn des Trail of Tears. 1500 Meilen mussten sie südwestlich marschieren. Und lass uns da mal so ein bisschen drüber sprechen, was das mit den Menschen gemacht hat und was das mit dieser Nation auch gemacht hat. Denn die Europäer waren, wie lange waren sie schon in dem Land? Gar nicht so lange, ne?
Ja, zu dem Zeitpunkt in der Gegend, ich würde sagen, ja, wahrscheinlich schon knapp 200 Jahre. Also in Georgia war eine der frühen Kolonien, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ne, aber ich denke mal so um 1650 hat das wahrscheinlich begonnen. Ja, knapp 200 Jahre, lass es mal sein. Ja.
Ja, also 200 Jahre, da haben dann die Weißen, da schon Amerikaner, dann entschieden, sie zu vertreiben und dass dieses Land, dieses fruchtbare Land, für sich zu nutzen. Was genau ist da passiert?
Ja, das ist, es klingt alles so ordentlich, ne? Das ist in der US-Geschichte echt.
Naja, die Gewinner schreiben die Geschichte.
Und man hat sich natürlich auf rein rechtlicher Ebene schon gerichtet. Das ist echt so ein Trend in der US-Geschichte. Es gibt dann immer irgendwelche Verträge, es gibt irgendwelche Treaties, es gibt irgendwelche Abmachungen, die das alles dann ja so ordentlich aussehen lassen und so geplant und so ja irgendwo
ist zivilisiert. Ist das dieser Indian Removal Act?
Das war der Indian Removal Act, das war die eine Sache, genau. Der hat die Rechtsgrundlage gelegt, den hat Jackson gesagt, Anfang der 1830er, genau. Das hat ja nicht nur die Cherokee betroffen, das waren insgesamt 5 Nationen, die da in der Gegend unterwegs waren, beziehungsweise 4 waren in der Region. Das hieß damals der 5 Civilized Tribes, was auch schon irgendwie fragwürdig ist. Dann denkt man so, ja, erst tun wir so, als würden wir die als Gleiche anerkennen. Ich meine, Civilized natürlich ein sehr subjektiver Begriff, ne? Was halt die Amis damals als Civilized angesehen haben. Das waren noch die Choctaw, die Chickasaw, die Seminoles, die waren aber weiter unten in Florida. Und jetzt habe ich einen vergessen. Creek. Und eben die Cherokee. Ne? Das hat die alle betroffen. Dann wurde aber noch eben, das war nur die Grundlage. Also das hat es ermöglicht, gesetzlich einen Weg zu schaffen, die Leute da auszusiedeln und ihnen das Land abzukaufen. Weil man muss sagen, das war ja inzwischen ein staatliches Geschäft. Also man hat das ja als Ausland angesehen. Also das war jetzt nicht etwas, was intern irgendwo amerikanisch gewesen wäre. Was dann folgt, sind die Einzelverträge. Ne? Da sind die Cherokee jetzt eher spät dran. Ich glaube, die ersten, die da einen Vertrag unterschreiben unter viel Druck, waren, glaube ich, die Chickasaw. Ich habe jetzt alles nicht parat, also bitte mit ein bisschen. Aber es ist alles über ein paar Jahre verteilt so. Und da laufen wir halt in Probleme rein, ne? Weil diese Verträge waren halt erstens mit extrem viel Druck verbunden. Da wurden dann Verhandler von Washington halt quasi gestellt. Also nicht der Mann, sondern der Stadt von Jackson. Und die haben halt mit viel Druck gearbeitet, weil auch einfach viel Druck vor allem aus Georgia gekommen ist, diese Länder quasi da zu enteignen, wenn man da hin wollte. Ne? Da wurde auch Gold gefunden, da spielen alle Klassiker irgendwie rein. Und gerade bei den Cherokee war das dann eine sehr, sehr fragwürdige Aktion, weil man hat dann einen Vertrag unterschrieben, das ist dieses Treaty of New Echota, also nach der Hauptstadt der Cherokee. Aber das wurde nicht von denen unterschrieben, von Cherokee-Seite, die wirklich da gewählt waren. Also es gab einen Principal Chief, der ist quasi sowas wie der Präsident. Generell haben die Cherokee vorher, in den 30 Jahren davor, mehr oder weniger die gesamte Struktur der USA kopiert. Also die haben auch einen Senat aufgezogen, die haben auch einen Präsidenten gehabt, der Chief hieß. Die hatten so westliche Strukturen aufgebaut. Aber gerade die waren dann eben nicht dort und haben das unterschrieben, sondern einfach ein paar andere Leute, die für sich in Anspruch genommen haben, für die Cherokee zu sprechen. Hm. Hatten schon auch ein paar Leute, die ihnen gefolgt sind, ist jetzt nicht so, ne? So ein Teil, aber es war halt nicht demokratisch in dem Sinn. Aber das hat den AmerikanerInnen dann halt auch einfach gereicht. Man hat gesagt, ja komm, ist unterschrieben, raus mit euch. Und so ist das dann im Prinzip zustande gekommen. Und ja, natürlich ist am Ende trotzdem niemand freiwillig gegangen. Ne? Die sind dann da, ja, zuerst hat man verschiedene Deadlines gegeben, dann hieß es, man muss sich sammeln, dann sind viele Leute immer noch nicht gekommen und letztendlich hat man die dann im Sommer erstmal in den Regionen in Lager gesteckt, so Übergangslager, ja, man kann sich vorstellen, wie angenehm das war, da sind sie dann den ganzen Sommer abgehängt, das war 1838 und dann im Herbst, warum auch immer, hat man dann begonnen mit der Umsiedlung und ist dann eben diese 1500 Meilen, die du genannt hast, in Richtung Westen gezogen.
Und ja, mit der Hoffnung wahrscheinlich, dass der Winter früh einbricht oder irgendwie sowas während des Marsches.
Ich will jetzt nicht irgendwie unterstellen, dass es da darum gegangen ist, möglichst viel Tote zu erzeugen. Ist mir nicht bekannt, aber es ist jetzt keine menschengerechte Planung, sage ich mal. Ne? Vielleicht hat das damit zu tun, die Armee hat das ja begleitet und die amerikanische Armee damals war de facto nicht existent. Also das war ein ganz, ganz wenige Leute, ne? Es gab Milizen und so, alles noch staatlich und eher nicht bundesstaatlich. Aber vielleicht hatten die im Sommer auch irgendwelche Kampagnen und waren nicht verfügbar. Weiß ich jetzt nicht. Ja. Und dann wird's halt im Herbst begonnen. Und ja, die große Folge davon ist halt, dass da ja auch wieder so damals um die 15.000, 16.000 Menschen umgesiedelt wurden. Und man weiß gar nicht, wie viele Leute von ihnen gestorben sind. Mindestens 4.000, das wäre ein Viertel, was schon mal ziemlich krass ist. Aber es könnte auch bis zur Hälfte, bis zu 8.000 gehen. Also das ist immer noch relativ offen, weil das ja auch einfach dann unterwegs irgendwo dann verbuddelt und schnell weiter und niemand hat Buch geführt. Also und es waren auch mehrere, es waren glaube ich 13 verschiedene Tracks, die da waren. Also das war jetzt nicht so wirklich einheitlich organisiert, ne? Also brutale Angelegenheit.
Ja, das ist schon echt verrückt. Also hier steht halt, dass die Bedingungen wahnsinnig hart waren, unzureichende Vorräte, extremes Wetter und Krankheitsausbrüche. Schätzungsweise 4.000 Cherokee starben infolge der Umsiedlung, was zu der Bezeichnung Pfad der Tränen führte.
Genau.
Und wenn du sagst, das ist halt nur das Mindeste, also dass vielleicht sogar auch 8.000 gewesen sein könnten, was ja die Hälfte, also du hast ja quasi die Bevölkerung um die Hälfte dezimiert und dann halt auch noch getrennt. Also der eine Teil bleibt zurück im Versteck, der andere wird umgesiedelt. Das macht ja was mit der Gesellschaft, ne? Das macht ja einfach was mit dem, wie sie dann die Kolonialherren, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt sind es hier keine Kolonialherren mehr, sondern die neuen Amerikaner. Mhm. Das ist ja einfach total irre, was das mit den Menschen halt macht.
Ja, und auch die Spaltung intern, ne, von denen, die überlebt haben, da gab es ja dann immer noch die Leute, die dieser sogenannten Treaty Party angehängt sind, die das unterschrieben haben. Die sind teilweise auch schon vorher hin mit Privilegien ausgestattet, ne, waren dann schon da. Und dann kommt der große Track, auch der Principal Chief, John Ross hieß der, ist da dann immer noch mit dabei und hat es auch überlebt. Und dann hast du da mal diese interne Spaltung, ne? Das dauert auch mal Jahrzehnte und dann reden wir noch gar nicht über die Herausforderungen da in Oklahoma, was anzubauen und einfach Nahrung zu besorgen. Und vor allem, ne, man ist ja irgendwie ein ganz anderes Klima gewohnt gewesen, was Anbaumethoden anging, was Gemüsesorten, Obstsorten, was auch immer man halt angebaut hat, anging. Das also riesen
Dinge, die die Menschen ja vor Ort über Tausende von Jahren sich angelernt haben und perfektioniert haben.
Ja, und das geht halt alles nicht in einem komplett anderen.
Die haben ja nicht einfach gegoogelt, wie kann ich jetzt hier Kartoffeln anbauen, sondern die mussten dann einfach auf harte Weise lernen, was geht und was nicht geht. Und das bedeutet, ich könnte mir jetzt gut vorstellen, so wie das alles gelaufen ist, dass die Amerikaner auch nicht wahnsinnig unterstützend waren und da einen Sack Kartoffeln hingestellt haben, sondern sie dann halt einfach dem überlassen haben, was sie da vorgefunden haben.
Ja, das ist auf jeden Fall gut möglich. Ne? Also es gab schon gewisse Unterstützung, die auch vertraglich da vereinbart war, aber natürlich, das war jetzt nicht ausreichend, ne? Und die Armee war auch nicht vorbereitet auf irgendwas und auch das, was dann später kam, ne? Heutige Reservate zum Beispiel, die kriegen ja jährlich Unterstützung, was auch seine Probleme mit sich bringt natürlich, weil so eine Abhängigkeit da ist, aber das war damals ja auch noch nicht der Fall, ne?
Ja, jetzt sind wir hier natürlich sehr in deinen Podcast quasi gerutscht.
Ja, geh mal zurück.
Wir haben hier gerade einen sehr, sehr, sehr geschichtlichen Tiefgang erlebt in unserem Reisepodcast. Lass uns mal ein bisschen die Welle oder die Kurve hinbekommen zu dem Aktuellen, zu deiner tatsächlichen Reise und wie das gewesen ist. Also du hast ja erzählt, ihr seid dann Richtung Norden, ich glaube dann Richtung Tennessee und Kentucky. Also in Tennessee ist ja halt eben auch, nee, in North Carolina ist ja auch dieser Teil von Cherokee. Ihr seid dann über Tennessee runter nach Alabama weiter Richtung Westen, oder? Was habt ihr da erlebt? Wie war das dort?
Genau, wir hatten zuerst noch diese eine Woche ja nur mit dem ersten Auto. Ne? Also damit haben wir Cherokee gemacht. Wir waren ja noch in North
Carolina. Da war eure Basis im Norden Georgias oder?
Was heißt Basis? Ne? Wir haben das Auto im Norden Georgias ausgeliehen und mussten es da zurückbringen nach 8 Tagen. Genau, also wir konnten da jetzt nicht so weit davon weg. Aber wir sind durchgehend, also wir sind nicht dort übernachtet oder so. Wir haben eine Rundreise gemacht. Genau. Ja. Aber wir wussten ja, okay, nächsten Mittwoch konkret müssen wir halt wieder dort sein. Und wie wir das dann gemacht haben, waren ja eben, wir sind nach North Carolina, übrigens auch, weiß ich gar nicht, wie geheim es ist, aber großartige Stadt kann man dort auch sich anschauen. Asheville, so ein richtiger Kulturhub mit ganz viel Musik, zweitgrößte Dichte an Craft-Brauereien in den USA nach Portland, also auch so ein Hipster-Ort, okay. aber sehr lohnenswert, auch mitten in den Bergen und 100.000 Einwohner, also doch, ja, recht vernünftige Stadt auch. Ja, dann sind wir von dort dann aber eigentlich nur mal kurz so durch Tennessee durchgezogen, haben da vor allem Chattanooga uns angeschaut und dort eben auch diese Brücke zum Beispiel gesehen, wo auch der Trail of Tears stattgefunden hat. Ne? Ja, und von dort sind wir dann runter nach Alabama. Das war alles relativ gehetzt in dieser ersten Woche, weil wir halt irgendwie mit der Planung noch nicht so ganz sicher waren, wie wir das alles machen. Und dann waren diese 8 Tage doch recht kurz, haben dann da noch ja so Ost-Alabama mitgenommen und sind dann runter bis nach Montgomery gefahren, einfach weil es historisch halt auch mega interessant ist. Also in Montgomery war ja Martin Luther King zum Beispiel aktiv, da war dieser der Bus-Boykott, der vielleicht den Leuten noch was sagt, in den 60er Jahren muss es gewesen sein. Und sind dann von dort wieder zurück Richtung Georgia, genau. Und dann hat sich eigentlich die gesamte Route erst so langsam entschieden. Also wir hatten ja den Plan dann, ursprünglich von dort einfach immer weiter Richtung Westen, so wie du jetzt gesagt hast. Ne? Dann schon rauf Richtung Tennessee, aber dann halt irgendwo über Alabama, Mississippi, Louisiana, rüber nach Texas. Das war so die Idee. Dann waren wir aber, haben wir Auto zurückgegeben und saßen dann in so einer Brauerei in Atlanta, haben dann, wie es in den USA halt oft ist, ne, nett mit dem Kellner da gequatscht und über Bier in Europa und Bier in Amerika und so, was man halt labert. Und er meinte dann nur so, ja, also wenn ihr Bier mögt und die Geschichte von Bier, dann müsst ihr nach Milwaukee fahren. In Milwaukee hat das alles begonnen. Und wir so, Milwaukee, wenn ich mich recht erinnere, ist das irgendwo am Great Lake da in Wisconsin. Ist jetzt nicht ganz auf unserer Route, ne, irgendwie nördlich von Chicago. Aber irgendwie sind wir da gesessen und haben gedacht, ach was, scheiß drauf, wir machen das jetzt einfach. Und haben dann gesagt, ja, wir fahren nach Milwaukee, kann man machen. und haben dann gesagt, okay, wie machen wir das? Dann plant man so hin und her, ne? Und dann haben wir gecheckt, okay, wir können jetzt mit dem Greyhound von Atlanta nach Nashville fahren. Dann haben wir schon ein Stückchen des Weges geschafft, können in Nashville ein Auto mieten, am besten gleich für 3 Wochen, dann schaffen wir das. Dann machen wir da den Norden und dann fahren wir wieder runter entlang des Mississippi bis Louisiana und dann wieder rauf nach Nashville. Das läuft alles. Und von dort schauen wir dann weiter. War ja dann immer noch nur die Hälfte unserer Reise eigentlich. Ja, und dann haben wir das so gemacht, ne? Das war die abenteuerlichste Busfahrt, die ich in meinem Leben jemals erlebt habe. Und ich bin quer über den Balkan mit Bussen gefahren. Das war nichts im Vergleich. Es war auch mein erstes Mal Greyhound. Das hat auch einen fragwürdigen Ruf, ne? Und ja, also man kann es nur glauben, wenn man es sieht. Wir sind da erstmal losgefahren, mitten in der Rush Hour, gute Planung. So statt 4 Stunden waren wir 8 Stunden unterwegs. Ja, soll vorkommen, halt durchgehend im Stau. Und die Leute im Bus sind irgendwann ein wenig unruhig geworden. Ne? Das war auch sonst nicht optimal. Hinten war so eine Toilette mit offener Tür, die immer so geklappert hat. Und dann hat der ganze Bus gestunken wie sonst was. Das war wirklich top. Und die Leute sind dann irgendwann ein wenig durchgedreht. Und dann haben da 2 Mädels, die da gemeinsam unterwegs waren, sich von dem Dritten, den sie dort getroffen haben, im Bus tätowieren lassen. Vor uns. Und ich saß da so daneben und ich dachte mir nur, okay, ne, am Genick. Oder Hals, so. Na, warum nicht, ne? Und sonst sind wir so dann irgendwie halt 8 Stunden lang nach Nashville gefahren mit einer kurzen Pause bei McDonald's mal irgendwo und haben denen beim Tätowieren in einem fahrenden oder mal stehenden Bus zugeschaut. Das war krass.
So, das war Teil 1 mit Ralf über den Trail of Tears und den Cherokees. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich fand es sehr, sehr spannend. Also ich fand es so spannend, dass ich halt auf jeden Fall noch mehr darüber hören möchte. Wir haben sehr, sehr lange gesprochen, weshalb wir diese Folge auf 2 aufgeteilt haben. Einfach um das, was wir erzählt haben oder beziehungsweise was Ralf erzählt hat, einfach ein bisschen sacken lassen zu können. Nächste Woche geht's weiter mit Teil 2. Freut euch drauf. Und ja, das war's für diese Woche. Bis nächste Woche Dienstag ab 4 Uhr. Und wenn ihr wollt, könnt ihr gerne im Off the Path Daily reinschauen oder beziehungsweise reinhören, denn da gibt es kein Video. Da gibt es Montag bis Freitags eine kurze Folge, jeden Werktag über unsere geniale Welt. Auch über Finnland gibt es da ein paar tolle Folgen und auch über die USA. Also hört gerne rein.